Normalerweise ist es andersrum. Ich habe erst die Wärmenutzung, das Fernwärmenetz, was sagt, oh nein, ich muss transformieren, ich muss bis 2045 CO2-frei sein. Welche Energieträger habe ich denn überhaupt? Und dann wird die Frage gemacht, was haben wir für Möglichkeiten? Und da ist eigentlich bei, nach unserer Erfahrung, wir machen das ja auch bundesweit, die Tiefengeothermie immer weit oben auf der Liste. Ja, weil einfach sie in, auf ganz kleinem Raum sehr hohe Energiemengen zur Verfügung stellen kann.
In 3, 2, 1. Ui. Das war ein dumpfer Plop bei mir auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu Folge 109 des Npower Podcasts. Heute zum Thema Tiefengeothermie, die Alternative zur Wärmepumpe. Wir hatten ja schon mal über das Thema Geothermie allgemein gesprochen. Das war in Folge 66. Wer da nochmal Lust hat, kann nochmal gerne reinhören. Da haben wir mit Rolf Bracke, dem Institutsleiter vom Fraunhofer IEG, über das Thema Geothermie allgemein gesprochen, auch über Potenziale und unterschiedliche Formen der Geothermie. Und heute wollen wir aber ganz explizit über das Thema Tiefengeothermie sprechen. Tiefengeothermie hat eben den Vorteil, dass es deutlich höhere Temperaturen erreichen kann und genau da ist dann auch so ein bisschen vielleicht der Link zu unserem Titel, die Alternative zur Wärmepumpe, dass wir einfach in sonstigen Fällen oftmals eine Wärmepumpe brauchen, also auch für die Versorgung von Fernwärmenetzen ist ja auch in vielen Energieszenarien, dass dann Großwärmepumpen eine richtige Rolle spielen werden und genau da kann eben Tiefengeothermie dann auch wichtig sein. Das ganze Thema ist immer öfters ja in den Medien. Mehr Stadtwerke beschäftigen sich damit. Es sind große Chancen dabei, auf jeden Fall in der Technologie. Es hat viele Vorteile. Allerdings gibt es natürlich auch viele Vorbehalte in der Bevölkerung, vor allem auch Thema Naturschutz und auch Seismizität. Beispielsweise hier in Karlsruhe, in der Nähe von Karlsruhe ist es so, da gibt es ein Projekt in Graben-Neudorf und da gibt es immer wieder, also bekomme ich eben hier vor Ort so mit, gibt es immer wieder eben so Bürgerbewegungen dazu, das Ganze ein bisschen zu verhindern. Ja, und darüber wollen wir heute eben sprechen. Also was sind denn eigentlich so die Prozesse auch zur Umsetzung von einem Tiefengeothermie-Projekt? Wie sieht das Ganze eigentlich aktuell aus und wie auch die Zukunft der Tiefengeothermie aussieht? Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich schon seit etlichen Jahren mit dem ganzen Thema beschäftigt. Ich selber durfte auch schon Projekte mit ihm bearbeiten. Deswegen herzlich willkommen bei uns im Podcast, Benjamin Richter von Rödel & Partner.
Ja, willkommen. Schön, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was ist so dein Hintergrund und vor allem auch vielleicht, was interessiert dich an dem ganzen Thema?
Ja, also gekommen bin ich zu dem Thema, weil ich mich sehr für Nachhaltigkeit interessiert habe. Schon in jungen Jahren habe ich die Berichte gelesen mit großem Entsetzen, was CO2 unserem Planeten antut. Und als ich dann so das Studium hinter mir gelassen habe, dann habe ich mir einen Beruf gesucht, in dem man da auch eine Rolle spielen kann. Und ja, das Beratungsumfeld hat mich da sehr motiviert, mich da eben zu engagieren. Und das ging dann über erste Pilotprojekte, die ich begleiten durfte, bis hin eben, wo ich heute bin und ein kleines Team in dem Bereich leiten darf. Und wir beraten halt Stadtwerke und Energieversorger, Investoren im Eintritt in die erneuerbaren Energien und das Themen-Special sagt es ja schon, dann natürlich auch Tiefengeothermie. Das war so auch mein erstes Projekt, wo wir eben heute auch sehr intensiv beraten.
Cool. Sag nochmal ganz kurz, Rödel & Partner, was macht ihr so insgesamt? Weil es ist jetzt nicht nur Tiefengeothermie, oder?
Genau, Rödel & Partner ist eine internationale Prüfungs- und Beratungsgesellschaft. Wir sind auf den deutschen Mittelstand spezialisiert, beraten deutschsprachig international und haben da die Weltmarktführer aus dem Mittelstand im Fokus. Und 1990 so rum haben wir dann zusätzlich auch die Beratung der öffentlichen Hand integriert und wir bestehen eben aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und was ich auch mache, eben Unternehmensberatern und geben diese ganzen Beratungsdienstleistungen, die rund um das Geld stattfinden, aus einer Hand hier an unsere Mandantschaft. Und in dem Themen eben Beratung der öffentlichen Hand ist die Energiewirtschaft heute eine der tragenden Säulen geworden.
Sag nochmal, wie viele Standorte ihr habt und wie viele Leute für Rödel arbeiten?
Also wir haben jetzt 5.800 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Das sind eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und in rund 100 Ländern sind wir aktiv und begleiten da, wie gesagt, so unsere Mandanten auf dem Weg ins Ausland.
Alright, dann geht's jetzt noch mit ein paar Entweder-Oder-Fragen von Julius weiter.
Genau. Lieber Benjamin, wir haben gerade herausgefunden im Vorgespräch, dass du fest in der Niederlassung in München arbeitest, aber eigentlich eher aus dem Raum Frankfurt kommst. Trotzdem die Frage an dich, wenn du ins Büro fährst, lieber mit dem Fahrrad oder mit Öffis?
Deswegen. Lieber mit dem Fahrrad. Auf jeden Fall mit dem Fahrrad, wenn es das Wetter nur irgendwie zulässt.
Und wir haben auch gelernt, dass du tatsächlich dann von Frankfurt Area nach München pendelst. Deswegen bin gespannt, was für ein Fahrrad du hast, mit dem du das machen kannst.
Ein Riesen-Pedelec.
Ich habe tatsächlich eine kleine Wohnung in München, ja, tatsächlich. Das wäre von Frankfurt aus aufwendig jede Woche.
Ja, genau. Wenn man auf dein LinkedIn-Profil geht, Benjamin, dann sieht man, dass du im Banner tatsächlich deine Telefonnummer drin hast. Das heißt, Leute können dich relativ leicht erreichen. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, ob du damit eher mehr Spam-Anrufe bekommst oder eher mehr Projektleads tatsächlich.
Eher mehr Projektleads tatsächlich.
Okay, alles klar. Wird nicht von O2 genutzt, um dann noch den Leuten irgendwie noch mehr zu verkaufen oder so.
Ehrlich gesagt, eher die SMS nerven, die mit irgendwelchen, meine Tochter hat wieder eine neue Nummer oder irgendwie. Das sind so Sachen, speichere mich bei WhatsApp ab, sowas kommt eigentlich nervigerweise öfter vor.
Ihr habt in der Niederlassung in München, in der Denninger Straße, 70, 80 Meter entfernt, habe ich auf Google Maps gesehen, ein Basketballfeld und ein Bolzplatz. Wo warst du öfters? Basketballfeld oder auf dem Bolzplatz?
Also da ist ja der Denninger Anger, da sind wir eher beim Beachvolleyball am Start und machen da auch unser wöchentliches Treffen, wo unsere Joggingrunde immer startet vom Büro aus. Wir haben so einen Joggingtrainer und da sammeln wir uns immer im Park und laufen von da los und das ist eigentlich immer auch eine sehr schöne Abwechslung.
Also eher laufen anstatt Basketball oder Bolzplatz. Alles klar. Und letzte Frage, die muss ich ja stellen, deswegen lieber oberflächennahe Geothermie oder lieber Tiefengeothermie?
Naja, da ist natürlich die Tiefengeothermie auf jeden Fall mit der Direktnutzung und der Nutzbarkeit von der Energie für den ganzen Fernwärmenetz weit vorne.
Also das war auf jeden Fall die richtige Antwort, mein Lieber. Super, dann lass uns reinspringen. Und zwar in der Vorbereitung habe ich mich nochmal auseinandergesetzt mit dieser Folge 66 mit Rolf Bracke, auf die Markus auch gerade angesprochen hat. Und da gab es so Wörter und Termini, die wir da gelernt haben. Und zwar solche Dinge wie norddeutsches Becken, Oberrheingraben, süddeutsches Molassebecken, mitteldeutsches Grundgebirge und die Rhein-Ruhr-Region, wo auch relativ viel Tiefengeothermie möglich zu sein scheint. Deswegen, lieber Benjamin, nimm uns mal bitte mit in die Welt der Tiefengeothermie. Was ist das? Wofür brauchen wir es? Wie weit ist es ausgebaut? Und genau, wie sieht die Zukunft dann Geothermie aus? Also gib uns mal das ganz große Bild zur Tiefengeothermie. Los geht's.
Genau, also erstmal, Tiefengeothermie ist nicht Tiefengeometrie. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grundsatz, der mir öfter passiert, als ich es früher dachte. Ja, die Geothermie ist eigentlich die Abbauwärme des Planeten. Der Planet ist zu über 99% über 1000 Grad heiß. Das heißt, der ist an sich eine glühende Kugel, die durchs Weltall schwebt und nur eine äußere dünne Schicht ist fest. Das ist da, wo wir uns darauf bewegen, wo das Wasser ist. Und diese Schicht, je tiefer man da bohrt und sich runter bewegt, desto heißer wird es. Und das ist in manchen Regionen auf der Welt sehr nah. Das gibt in Ostafrika Bereiche, wo wir auch aktiv sind, da kann man nach wenigen Metern schon siedend heißes Wasser produzieren oder in Island. Aber es gibt auch Bereiche, in denen die Kruste ein bisschen dicker ist, so wie bei uns. Da nimmt die Temperatur so 3 Grad pro 100 Meter zu. Das heißt, bei 1000 Metern sind wir bei 30 Grad und so weiter. Das heißt also, so ab 2000, 3000 Metern kommen wir so in einen Bereich, der für auch so industrielle und Fernwärmeanwendungen interessant ist. Und das ist eigentlich eine uralte Technologie. Die Römer haben es schon genutzt, um die erste Fernwärmenetze in Aachen zum Beispiel zu versorgen, weil da einfach warme Quellen waren. Also das Wasser kommt auch an teilweise einfach durch Ritzen im Gebirge hoch. Und wir kennen auch alle, glaube ich, warme Quellen und Thermalbäder aus natürlichen Quellen. Und da haben die gesagt, okay, wir haben ja auf dem Berg eine warme Quelle, lassen wir es den Berg runterrutschen und bei uns durch die Keller laufen, dann haben wir immer eine schöne warme Fußböden. Und das genau war eigentlich so die erste Anwendung des Homo sapiens, der Tiefengeothermie. Und dann kam die industrielle Entwicklung. In Italien wurde vor über 100 Jahren dann schon angefangen, Strom mit Dampf, also kommt richtig Dampf aus dem Boden, Strom zu produzieren. Und ja, bis heute gibt es das also als eine der vielversprechendsten Energieträger. Aber es ist halt, weil wir heute nicht mehr nur drei Häuser haben an einer warmen Quelle, sondern eben ganze Metropolen versorgen wollen, müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben, an diesen Energieträger heranzukommen.
Genau, wir hatten damals mit Rolf Bracke darüber gesprochen, dass es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten der Nutzung gibt. Also, dass man zum einen ja Wärme draus nutzen kann, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Möglich ist aber auch die Stromerzeugung, wenn die Temperaturen dann hoch genug sind. Kannst du da nochmal so ein bisschen was dazu sagen, wie da der aktuelle Stand ist?
Ja, also tatsächlich hat sich da auch viel getan. Als wir 2002 mit dem ersten Projekt in Unterhaching angefangen haben, da war das noch eher Forschung, Entwicklung, aus Temperaturen rund um 100 Grad Strom zu produzieren. Dazu braucht man, also in der Regel geht es ja um einen Dampfprozess, ein Medium, was mit relativ niedrigen Temperaturen schon siedet. Damals wurde Ammoniak genommen. Heute hat sich da auch die Technologie des Organic Rankine Cycles etabliert. Da werden also andere Stoffe zum Sieden gebracht, die auch dann eben bei niedrigen Temperaturen einen Dampf produzieren. Und dementsprechend kann man heute also mit ORC-Technologien sehr gut auch mit Temperaturen um 90 Grad, 100 Grad Strom produzieren.
Und wird es tatsächlich auch in Deutschland gemacht? Also auch Strom produziert? Genau, okay, weil Wärme, das glaube ich, das weiß man ja, aber ja, okay.
Ja, wir haben jetzt im Augenblick eine elektrische Leistung von 46 MW in Deutschland, am Netz sozusagen. In der Regel für die schon von dir zitierten süddeutschen Molassebecken, weil da eben sehr gute Voraussetzungen sind, da das Wasser sehr gering mineralisiert ist, das ist fast Trinkwasser, also hat nur sehr geringe Schwebstoffe oder Salze drin. Einfach aus geologischen Gründen. Und da hat jetzt die Entwicklung stattgefunden. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt, wo Geothermie im Augenblick schon gefördert wird und schon produziert. Und im Fernwärmebereich ist es eigentlich schon über die anderen Gebiete auch quasi verteilt. Wir haben so 407 Megawatt installierte Wärmeleistung auch noch zusätzlich. Ja.
Und wie viel Applikationen, also wie viele Orte, an denen tatsächlich Tiefengeothermie entnommen wird oder überhaupt genutzt wird? Hast du da vielleicht gerade was zur Hand?
Ja, klar. Also wir haben 32 Heizwerke über Deutschland verteilt und 11, die beides produzieren. Also so ein bisschen wie Kraft-Wärme-Kopplung, wobei das irreführt, wenn man von Kraft-Wärme-Kopplung redet, weil wir nicht sozusagen einen Energieträger effizienter nutzen, indem wir sowohl Strom als auch Wärme machen, sondern wir haben einen Energieträger und den benutzen wir entweder dafür, Wärme zu produzieren, wenn es irgendwie geht, wenn irgendwer duschen will oder seine Wohnung, sein Haus erwärmen will, oder wenn jetzt zum Beispiel im Sommer keine Abfrage ist für Wärme aus der Fernwärme, dann produzieren wir Strom. Das heißt, es ist eine Ergänzung, also eine ergänzende Nutzung, einmal Wärme, sobald ich irgendwo einen Wärmebedarf habe, benutze ich die Wärme direkt. Und wenn ich die nicht verwenden kann, weil ich werde nachher natürlich von meinem Hause her, bin ich ja wirtschaftlich eher dabei, das nochmal beleuchten, dass wir eben diese teuren Tiefbohrungen möglichst gut ausnutzen. Und das heißt, sie sollen auch im Sommer laufen. Die Sommerlast in so Fernwärmenetzen ist allerdings gering. Deswegen müssen wir uns da was anderes überlegen. Und da sind so kombinierte Kraftwerke eigentlich optimal.
Jetzt ist ja so, dass oftmals, wenn wir über Wärme sprechen, darüber nachgedacht wird, ob nicht Industriewärme besser genutzt werden kann, als das in vielen Orten in Deutschland aktuell der Fall ist. Und ich glaube, ich weiß, dass zum Beispiel Markus da ja auch in seiner Diss ein bisschen reingeguckt hat. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich auch viele Industrieprozesse gibt, in denen Wärme gebraucht wird. Deswegen gibt es da aktuell schon eine Kopplung. Also das ist zum Beispiel, du hast vom süddeutschen Molassebecken gesprochen, da wird dort Tiefenwärme entnommen, um zum Beispiel auch damit zum Teil Industrieprozesse zu versorgen?
Ja, tatsächlich. Wir haben in dem ersten Projekt, ich hatte es schon vorhin gesagt, in Unterhaching, das ist ein großer Soßenproduzent, der auch für berühmte Fastfood-Ketten seine Soßen anbietet. Und der hat damals direkt umgestellt, auch seinen ganzen Prozess der Reinigung von Gerätschaften auf tiefengeothermische Fernwärme. Damals übrigens aus der großen Motivation, eine Ausschreibung von seinem Kunden zu gewinnen, die auch damals voraussetzten, dass möglichst wenig CO2 in die Atmosphäre entlassen wird, wenn man diese industriellen Prozesse, da ging es jetzt wie gesagt um Ketchup und Mayo, aber um das abzupacken und zu reinigen, das wurde sofort eben genutzt und damit auch die Aufträge für die Zukunft dann generiert. Das war also 2003, 2004 dann schon, das war schon wirklich immer ein Thema, dass man das auch ausspielt, diesen Vorteil der Grundlastfähigkeit auf der einen Seite und CO2-Freiheit auf der anderen Seite. Und das ist auch bei Industrieprozessen auch heute immer stärker auch nachgefragt. Wir haben Molkereien, die damit arbeiten. Wir haben also alle möglichen industriellen Prozesse. Wir haben einen Großteil der Industrieprozesse, die so im Bereich 100 bis 120 Grad was anfangen können, die sind da auch sehr interessiert.
Und das sind ja auch Industrieprozesse, die im Sommer laufen, ne? Also da hat man nicht dieses Sommerloch, von dem du gerade im privaten Bereich gesprochen hast.
Genau, wir haben ein großes Projekt auch im östlichen Bayern, bei Kirchweidach. Da ist zum Beispiel ein Gewächshaus. Das muss auch im Sommer jeden Morgen erstmal, um den Tau sozusagen von den Blättern zu kriegen, einheizen. Das ist eine sehr gute Nutzung. Also es wäre wirklich eine Kombination. Das Ziel wäre bei den Projekten, die Pumpen quasi dauerhaft auf guter Last laufen zu lassen, damit möglichst viel Energie genutzt wird. Denn jede Energie, jede Megawattstunde, die wir da in Netze oder was auch immer einspeisen, ersetzt komplett CO2, fossile Energieträger. Deswegen sind wir da motiviert, die Nutzung so stark wie möglich auszubauen.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen reinstarten in diesen Prozess zur Umsetzung von so einem tiefen Geothermie-Projekt. Das war ja auch so ein wichtiger Punkt, über den wir heute sprechen wollten, weil es ist ja ein bisschen mehr als jetzt einfach nur ein Loch bohren und dann schauen, was da für Wärme rauskommt. Deswegen kannst du mal ganz kurz sagen, wie so ein Prozess abläuft und wer da überhaupt alles irgendwie involviert sein muss, also welche Akteure da relevant dafür sind.
Ja, du hast es schon gut gesagt, ein Loch bohren hört sich an, als wäre es der Anfang, aber tatsächlich geht's eigentlich früher los mit einer Kenntnisstandanalyse des Untergrundes. Also wir müssen, wie gesagt, an die Wärme, die im Stein gespeichert ist, heran, und dann müssen wir irgendwie ein Transportmittel finden. Und das Mittel der Wahl ist, dass man eben heißes Wasser nimmt, was an der Stelle sich aufhält, wo die heißen Steine sind. Dementsprechend wird erstmal der Kenntnisstand, der geologische Kenntnisstand analysiert. Und wenn man eben an der Stelle einen heißen Wasservorrat hat, dann wird der entsprechend durch eine Seismik, ein solcher Ultraschall in den Untergrund identifiziert. Und dann eigentlich wird erst der Zielpunkt für eine Bohrung ausgemacht. Dann wird natürlich der politische Kreis wird natürlich eröffnet. Das Ganze muss ja finanziert werden. Es müssen die Anwohnerinnen und Anwohner einverstanden sein. Das muss integriert werden ins Netz. Und letztlich, wenn dann die Finanzierung steht, die Wirtschaftlichkeit auch geklärt ist und alle rechtlichen Fragen klären, dann wird eigentlich erst tatsächlich mit dem Lochbohren begonnen. Das sind tatsächlich industrielle Prozesse. Das ist eine Anlage, die also in dem Bereich von 3.000, 4.000 Metern bohrt, die 24 Stunden läuft. Sieht aus wie so ein relativ großer Kran, der also rund um die Uhr besetzt ist mit ungefähr so 30, 40 Personen. Und die sind dann nach 3-4 Monaten tatsächlich aber auch schon wieder fertig mit dem Loch, ja, wenn du es so nennen willst. Und dann geht es darum, dass man eben aus einem Loch einer Bohrung die Wärme herausholt oder das heiße Wasser, und ein zweites, wenn man es abgekühlt hat, um es wieder zurückzuführen. Denn das ganze Projekt ist recht nachhaltig. Man will also nicht das Wasser nur rausziehen und irgendwo in einen Vorflut, in einen Fluss absetzen, sondern man fördert es quasi, kühlt es ab, und es wird eigentlich, ohne jemals das Licht der Welt gesehen zu haben, direkt wieder in die gleiche Schicht verpresst. Es ist nur ein bisschen kühler, und deswegen ist das auch ein recht guter, nachhaltiger Kreislauf.
Sind alle Projekte so von der Technologie her, oder gibt es da auch andere Optionen, also mit irgendwelchen geschlossenen Kreisen oder sowas, wenn es jetzt...
Also es ist in Deutschland aus wasserrechtlichen Gründen nur so möglich. Es gibt durchaus andere Länder, wir machen das ja international, in denen das anders läuft. In den USA die ersten Projekte, The Geysers und so, die haben dann teilweise so lange ausgefördert, den Dampf, bis dann nichts mehr nachkam. Dann haben sie überlegt, dass das irgendwie auch
nicht ganz so nachhaltig
verändert werden muss, haben dann irgendwelche Abwässer genommen, die sie da schlechte Erfahrungen gesammelt, sage ich mal so. Ja, und auch im europäischen, osteuropäischen Bereich wurde das bis jetzt auch nicht nachgefüllt, aber diese Reinjektion des Wassers ist jetzt europaweite Vorschrift. Das heißt, da müssen auch alle Anlagen nachgebessert werden, die das heute noch nicht haben. Das ist also jetzt überall gerade auch, sind die Projekte am Umrüsten.
Nochmal sehr, sehr, vielleicht ingenieurlastige Frage, aber wie kannst du nochmal ein bisschen sagen, okay, du hast dieses, kannst du mal das richtige Wort für Loch sagen, und dann, wie weit ist das erste Loch vom zweiten Loch entfernt, normalerweise?
Ja, es handelt sich um Tiefbohrungen.
Genau.
Tiefbohrungen mit sehr starken Metallrohren, ausgekleideten Tiefbohrungen. Und die sind, je nachdem, wie lang man das Wasser nutzen will, also wie lang dieser heiße Stein, der da im Untergrund ist, halten soll, je weiter muss man sozusagen die Bohrungen auseinanderlegen. Also das sind zwischen 1,5 und 3 Kilometern, die dann zwischen den beiden Bohrungen sind. Aber es ist kein System eines Wärmetauschers, der im Kreis läuft, sondern das Wasser wird an einer Stelle erhitzt, gefördert. Durch die Tiefbohrung heißes Wasser läuft durch heißes Gestein, und an einer anderen Stelle wird das abgekühlte Wasser dann in das gleiche Gesteinsschicht wieder injiziert. Das heißt, eigentlich dort erst findet irgendwie ein Abbau statt, indem wir eben heißen Stein ein bisschen abkühlen, tatsächlich, der sich dann aber eben von unten, von dieser extremen Hitze, die im Erdinneren ist, dann auch perspektivisch wieder nachgeführt wird und wieder aufwärmt sich.
Und du hattest jetzt auch über die Seismik gesprochen, also quasi die Erkundung von den ganzen Untergründen etc. Wie kriegt man das denn eigentlich in so einen Prozess mit rein? Weil das ist ja, glaube ich, schon relativ aufwendig. Also, dass man erstmal rausfindet, wo gibt es denn überhaupt geothermische Potenziale? Also, wir wissen jetzt, Julius hat ja so die Schlagwörter auch so ein bisschen gesagt, süddeutsches Molassebecken etc. Aber also, wie geht man denn da vor, um solche Potenziale überhaupt zu erfassen oder zu erkennen?
Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, vor allen Dingen in Gebieten, in denen kein Gas- und Ölvorkommen ist. Denn das, was wir heute machen, ist die zweite Second Generation, weil wir erst Öl und Gas gesucht haben als Gesellschaft. In den Orten haben wir viel gebohrt. Und durch das Bohren wissen wir, in welche Schichten gibt es, wie sieht das Ganze exakt im Untergrund aus. Und da sind wir bei manchen Tief- und Bohrungen nach Öl und Gas auch auf Wasser gestoßen. Damals war man relativ betrübt und ist vom Platz gegangen. Und heute wissen wir aber, aha, die haben ja damals Wasser gefunden und können das ausbauen. Das bedeutet aber leider auch nur, dass wir nur ungefähr ein Drittel der Fläche Deutschlands überhaupt einkartieren können, weil alle anderen Bereiche scheiden für Gas- und Ölproduktion aus. Deswegen hat da nie einer nachgesucht. Und da müssen wir eigentlich heute anfangen und überhaupt mit einer Tiefbohrung in solche Tiefen auch überhaupt erstmal ein Bild zu machen, ob die Theorie, die hinter der Entstehung, der tektonischen Entstehung der Bundesrepublik oder dieser Fläche hier liegt, ob das überhaupt tatsächlich auch dann dazu führt, dass irgendwo auch Wasser eingelagert wird. Und das ist jetzt auch ein sogenanntes Explorationsprogramm, was die Bundesregierung jetzt auch auf den Weg gebracht hat. Da sind 150 Millionen Euro jetzt beschlossen für Regionen, die eben nicht wissen, ob da unten heißes Wasser ist oder nicht, weil da noch nie jemand gebohrt hat.
Und sind die wahrscheinlich über ganz Deutschland verteilt, oder? Also, weil ich kann mich erinnern, Rolf hatte damals gesagt, irgendwie in Rhein-Ruhr, da wüsste man noch nichts, es könnte aber schon was sein.
Genau. Also da ist es tatsächlich wirklich Forschung und Entwicklung in dem Bereich, die eben, ich meine, bei Öl und Gas hat das in Deutschland auch der Staat bezahlt, dass die ganze Aufsuchung in der ersten Jahre hätte sonst auch kein Privatunternehmen gemacht, weil natürlich die Aussichten am ersten Moment ja schwer einzuschätzen sind. Dementsprechend ist das erstmal eine Infrastruktur, die geschaffen wird. Und wenn dann feststeht, an der Stelle ist heißes Wasser, dann ist auch die Wirtschaft in der Lage, da Bohrungen zu errichten und Fernwärmenetze und das Ganze auch zu nutzen. Aber dieser erste Schritt, das ist das, was jetzt auch Professor Dr. Bracke gesagt hat, dass es die Exploration, wirklich erst die Idee zu haben, ist da überhaupt heißes Wasser oder muss ich irgendwas anderes nehmen? Ich kann auch selbst Wasser injizieren und dann doch so eine Art Kreislauf in den Untergrund bringen oder ein geschlossenes System mit geschlossenen Bohrungen, die halt nur sehr tief sind. Also da gibt es verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, die eben immer das Ziel haben, die Wärme irgendwie möglichst schnell nach oben zu bringen aus dem Untergrund.
Du hattest gerade das Volumen von dem Explorationsprogramm angesprochen. Wie viel kann man denn damit machen? Also hast du so einen Eindruck für uns, wie viel so eine Probebohrung oder so eine Erkundungsbohrung kostet?
Ja, also das ist sicherlich jetzt im Vergleich zu der Aufgabe Klimawandel bekämpfen, die wir vor uns haben, jetzt erstmal ein symbolischer Betrag, weil so eine Tiefbohrung in der Tiefe doch durchaus 3 bis 5 Millionen Euro kostet, bis man überhaupt halbwegs eine Idee hat, wo die Reise hingeht, die Bohrungen dann so in 4, 5, 6 Kilometern Tiefe, die liegen dann schon groß im zweistelligen Millionenbereich, da hätte man dann vielleicht ein halbes Dutzend Projekte, das wäre sicherlich noch nicht, um 80 Millionen Menschen mit Energie zu versorgen, noch nicht ausreichend erkundet. Aber ich denke, dass auch da mit den Jahren auch das Bewusstsein bei der Politik wächst, da eben auch was zu tun. Da werden wir sicherlich auch noch dazu kommen. Da gibt es ja schon diverse Anreize, die jetzt schon auch beschlossen worden sind. Das haben wir ja auch schon in anderen Folgen über das BEW und das Bundesförderprogramm Effiziente Wärmenetze und so schon gehört, die eben auch auf die tiefen Geothermie abzielen.
Markus hat ja eben kurz gefragt, wie eigentlich so ein Prozess aussieht. Ich würde da gerne nochmal reinhaken. Und zwar ist es ja so, Benjamin, dass ihr mit Rödel, ihr seid ja Berater, also ihr seid Unternehmensberater, aber ihr habt ja auch ganz einen Legal-Hintergrund. Kannst du uns nochmal mitnehmen, wer ist denn eigentlich Bauherr, Bauherrin von solchen Projekten zum Beispiel, wenn du jetzt von diesen mehreren Projekten da im bayerischen Raum gesprochen hast? Wer ist euer Beauftraggeber? Was sind so die Fragen, die beantwortet werden müssen? Du hast gesagt, da müssen dann die Leute vor Ort mitgenommen werden, aber wer sind die denn? Wie lange dauert sowas? Kannst du uns da nochmal ein bisschen mehr in diesen Prozess mitnehmen? Das fände ich schön.
Ja, also tatsächlich hat Deutschland sich an Anfang der 80er Jahre entschlossen, dass der Bodenschatz Berg, also Erdwärme, als bergfreier Bodenschatz deklariert wird. Das heißt, für die Förderung von Geothermie, von Tiefengeothermie, ist das Bergrecht zuständig. Das ist unabhängig vom Grundstücksrecht, ist das ein eigenes Rechtsinstitut, was eben fördern soll, dass möglichst viel Wärme abgebaut wird. Und da ist es ein sogenanntes zweistufiges Verfahren. Das heißt, erstmal wird ein Feld beantragt, auf dem der Investor als einziger aufsuchen darf, eine Aufsuchungserlaubnis bekommt er dann. Die ist zwar, sage ich mal, nur 3 bis 5 Jahre begrenzt, aber soll er dazu sorgen, dass möglichst viele, die potent genug sind, da so eine Bohrung zu machen, das auch machen, aber dann auch geschützt sind. Weil in diesem bergrechtlichen Feld bist du dann auch geschützt und kannst als einziger an dieser Stelle auch Erdwärme abbauen. Und wenn das gelungen ist, dann ist ab dem Moment des Nachweises der Fündigkeit die Bewilligung und die geht dann sogar über 50 Jahre mit Verlängerungsoption. Das heißt, hier habe ich dann wirklich einen langfristigen, ja, fast schon Eigentumscharakter, der an dem Bodenschatz dann auch hängt. Und dementsprechend ist das also mit der erste Schritt. Bevor die Stadtwerke oder die Energieversorger anfangen mit Öffentlichkeitsarbeit oder mit vielleicht detaillierten 3D-Seismiken, die auch gleich ins 7-stellige gehen, wird erstmal dieses Feld beantragt, damit sicher ist, dass, wenn da was gefunden wird, dass das auch im Eigentum dann der Stadt oder der Gemeinde bleibt. Denn letztlich ist es eine Infrastruktur, die da natürlich entsteht und da sollte vermieden werden, dass das in Privathände führt, sonst fängt das dann irgendwann genauso an wie jetzt und wir sind in gewisser Weise abhängig von Energieimporten und dementsprechend ist da auch unser Duktus, dass wir doch schon dafür plädieren, dass dieses Recht an sich bei den Gemeinden liegt, bei der öffentlichen Gebietskörperschaften, die demokratisch legitimiert sind, um hier auch die dauerhafte Energieversorgung der Fernwärme dann auch zu ermöglichen. Und ja, operativ sieht es dann wirklich so aus, dass sobald diese erste Phase abgeschlossen, sage ich mal, Investitionssicherheit steht, dass dann eben die wirtschaftlich-rechtlichen Analysen kommen. Das heißt, wir analysieren mit Ingenieuren zusammen, wo kommt die Bohrung hin, wo ist das Fernwärmenetz, welche Temperaturen herrschen, braucht man vielleicht eine Wärmepumpe, da hatten wir es ja schon im Titel ein bisschen, reicht die Temperatur, die prognostiziert ist aus dem Untergrund dafür, dass man das direkt einspeist oder macht man vielleicht doch eine Wärmepumpe rein. Das sind alles dann Überlegungen, die dann dahin münden, dass man irgendwann sprechfähig ist und mit der Bevölkerung diskutiert, was sind für und wider, Pro und Cons für diverse Energieträger und dann auch sagen kann, also wir haben nicht nur industrielle Abwärme oder Müllverbrennung, sondern wir haben hier auch Tiefengeothermie, die in der Lage wäre und mit den Vor- und Nachteilen und dort ginge es und dort ginge es nicht und dass man das einfach recht früh auch mit der Bevölkerung dann bespricht.
Seid ihr da auch involviert in solchen Prozessen mit der Bevölkerung? Weil, also ich hatte es ja ganz am Anfang schon mal einmal gesagt, ich weiß es jetzt hier aus dem Raum Karlsruhe relativ konkret, weil da jetzt letztes Jahr ein Projekt eben ja im Prinzip an den Start gegangen ist in Graben-Neudorf und dass da schon die Bevölkerung Bürgervereine gegründet haben, um dagegen vorzugehen etc. Also seid ihr dann auch bei solchen Veranstaltungen dabei und kannst du da nochmal dann ein Gefühl dabei geben, also falls ihr dabei seid, wie sowas dann abläuft und wie ihr die Leute davon überzeugt?
Ja, also es geht da wenig ums Überzeugen, sondern halt aufzuklären. Ja, also viele Sachen, ich meine, der Homo sapiens ist nur deswegen jetzt heute so gut auf dem Planeten vertreten, weil er immer relativ schnell auf dem Baum war, wenn er angegriffen wurde. Ja, das heißt, wir sind tendenziell eigentlich natürlich erstmal zurückhaltend, wenn es um neue Sachen geht, zumal eben auch in der Energieversorgung schon zumindest ein mäßig beeindruckender Fehler passiert ist in der Vergangenheit. Das heißt, wir sind dabei, aber wir klären auf. Wir wollen niemanden überzeugen von irgendwas, sondern wir sagen einfach, in der Abwägung der Technologien, der Technologiefolgen, wird ein Weg eben der sein, der vielleicht die Mehrheit findet, ja, oder die Zustimmung der Mehrheit findet. Also wir klären dann auf über Preise der Fernwärme, Preissysteme, wie entwickelt sich das in Zukunft, wie ist es mit CO2, also alle Themen, die so im wirtschaftlich-rechtlichen Bereich sind, die beantworten wir in solchen Veranstaltungen, aber da sind wir tatsächlich auch mit am Start. Aber wie gesagt, grundsätzlich geht es darum, dass eben viele Befürchtungen, die einfach aus der Logik heraus sind, aus der Historie und aus der Erfahrung heraus auch zugegen sind und richtig sind, dass man sie beantwortet. Ja, nicht, dass man da jemanden versucht zu überzeugen, sondern ich meine, man kann immer mit gut Fug und Recht sagen, wenn man heute ein Gasnetz ausbauen wollen würde, hier in Deutschland würde das auch nicht mehr gelingen, ja, weil zig Häuser explodiert sind schon in der Vergangenheit, nachweislich wegen Gaslecks. das kann zumindest bei der tiefen Geothermie nicht passieren.
Jetzt ist es ja so, dass du immer auch eine Nutzung brauchst. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also entweder im Privatbereich, also Residential-Gebäude oder eben größere Gebäude, also von der Kommune zum Beispiel. Aber um da die Wärme von dem Ort, an dem sie gefördert wird, dann tatsächlich in die Haushalte zu bringen, brauchst du immer Wärmenetze. Aber es ist wahrscheinlich einfacher, neue Fördermaßnahmen zu implementieren, wenn es schon ein Netz gibt, als wenn man das Netz zum Beispiel erst noch bauen muss. Auch wahrscheinlich finanziell ist das wahrscheinlich attraktiver, weil so ein Netz ja auch einfach sehr teuer sein kann. Deswegen kannst du da mal sagen, wo du eher erfolgreiche Projekte oder wo du eher sehen kannst, was in Zukunft erfolgreich sein wird oder nicht, und wie dieses ganze Thema Wärmenetz eigentlich mit in die tiefen Geothermie reinspielt.
Also das Wärmenetz ist halt der beste Transportweg, und wir haben halt in den Städten, vor allen Dingen im eng besiedelten Gebiet, wenig Möglichkeiten, die CO2-freien Energieträger direkt vor Ort zu gewinnen. Also Solarthermie braucht Flächen, viele andere Energieträger. Das heißt, das Fernwärmenetz ist quasi ein Transporter von einer Wärmequelle hin zu vielen verschiedenen Abnehmern. Und das ist eigentlich das, was wir, deswegen brauchen wir das. Wir können an einer Stelle zentral Tiefbohrungen herstellen und da diesen Thermalwasserkreislauf machen und dann den anderen Stellen, da wo die Wärme genutzt wird, dann eben dort auch die über das Fernwärmenetz die Wärme dorthin transportieren. Also im Kern ist es wirklich eine Infrastruktur, um den Switch zu schaffen. Und was halt besticht, ist, dass wir ansonsten gerade in so Innenstadtbereichen, wenn Sie sich die Innenstadt oder wenn ihr euch die Innenstadt von Frankfurt vorstellt oder Berlin oder Hamburg oder München, da kann ich nicht irgendwie mit einem Biomassetransporter irgendwelche Holzstückchen hinbringen. Das ist einfach viel zu eng da. Das heißt, ich brauche eine Infrastruktur, die in der Lage ist, diese großen Energiemengen von irgendwoher zu transportieren. Und heute sind da den Stellen Müllverbrennungsanlagen, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, und perspektivisch wäre eben die Idee, dass dort oder an Stellen, die in der Regel in der Region sind, dann eben aus Tiefbohrungen diese Energieformen dann kommen. So hat es auch in München eigentlich angefangen, und so wird es auch von den Stadtwerken München heute auch vorangetrieben.
Das heißt, du siehst eigentlich langfristig das Kaufpotenzial da, wo es eigentlich Wärmenetze schon gibt, in den großen Ballungsräumen.
Ja, also tatsächlich, wir kommen also von der Wirtschaft, muss sich diese hohe Investition natürlich amortisieren. Das heißt, je mehr mithelfen, je mehr Wärmekunden dran sind, desto mehr Geld fließt auch logischerweise, und desto höher sind die möglichen, also desto größere Investitionen kann man dann auch schultern. Und wir sehen halt, dass bei kleinen Projekten das auch dazu führt, also geht ja runter bis auf wenige tausend Personen, die wohnen jetzt dann zum Beispiel da im östlichen Bayern, wo trotzdem eine Tiefengeothermie sehr gut genutzt wird halt, und dann kommt halt ein Gewächshausbetreiber dazu. Aber normalerweise ist es andersrum, ich habe erst die Wärmenutzung, das Fernwärmenetz, was sagt, oh nein, ich muss transformieren, ich muss bis 2045 CO2-frei sein. Welche Energieträger habe ich denn überhaupt? Und dann wird die Frage gemacht, was haben wir für Möglichkeiten? Und da ist eigentlich nach unserer Erfahrung, wir machen das ja auch bundesweit, die Tiefengeothermie immer weit oben auf der Liste. Ja, weil einfach sie auf ganz kleinem Raum sehr hohe Energiemengen zur Verfügung stellen kann.
Ja. Ich habe, glaube ich, genau zwei Fragen. Aber wir können ja gucken, ob wir sie beide hinkriegen. Noch einmal, Benjamin, du hattest gerade gesagt, dass das Immobilienrecht oder das Flächenrecht nicht das gleiche ist wie der Abbau der Wärme aus dem Untergrund. So, jetzt ist es ja aber so, dass du, wenn du was Neues bauen willst oder eine neue Bohrung machen willst, brauchst du ja Platz dafür. Die sind jetzt wahrscheinlich nicht riesig groß, aber du brauchst ja schon ein paar tausend Quadratmeter dafür, würde ich jetzt denken. Auf welchen Flächen macht man das? Gibt es da gute Herangehensweisen, wie man das lösen kann? Weil wenn man das zum Beispiel in einem Vorort von München macht, kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht Parks gibt. Oder es gibt aber vielleicht irgendwelche Hintergärten. Also wo werden diese Bohrungen dann tatsächlich gemacht? Wo werden sie durchgeführt?
Also tatsächlich, das sind so Plätze, die brauchen für die Bohrphase schon so 100 mal 100 Meter. Das heißt, das versteckt man nicht gerade in so einem Vorgarten. Das ist so. Das sind richtige, wie gesagt, Industriebauten mit eigenem Bauzaun und mit Lärmschutz und allem Möglichen außenrum. Da kann auch immer Laster drumherum fahren. Also das ist ein richtiger großer Platz, der dann aber auch nach diesem halben Jahr Bohren dann auch zurückgebaut wird. Das wird am Schluss, ist das nur noch, ja, sage ich mal, tatsächlich ein größerer Gartenfläche, die da benötigt wird. Aber die Flächenverfügbarkeit ist beides, also beides brauchen wir. Wir brauchen auf der einen Seite das grundsätzliche Recht, den Bodenschatz abzubauen, und zusätzlich noch einen Platz, auf dem gebohrt wird. Nur dieser Bohrplatz, der kann auch im Außenbereich sein, auch landwirtschaftliche Flächen, die eben dann für die Zeit genutzt werden, oder auch im Wald, wo man eben dann eine Lichtung halt herstellt. und das Ganze dann auch wieder eben bepflanzen kann, wenn die Bohrung vorbei ist. Ja, das heißt, wir sind eigentlich schon, wenn man jetzt einen Platz hat, sage ich mal in 3000 Metern Tiefe, wo das am besten wahrscheinlich ist, was zu finden, dann hat man, wenn man nach oben guckt, schon so einen Umkreis von ungefähr 800 Metern, 1500 Metern, sag ich mal, im Kreis, weil man diese Bohrungen auch so ein bisschen ablenken kann, um an sein Ziel zu gelangen. Also es ist nicht ganz so, dass man jetzt genau drüber das Grundstück haben muss, sondern es ist schon so eine Schwankungsbreite von ein paar hundert Metern, die man dann nutzen kann.
Super. Und dann hattest du ja die großen Städte in Deutschland angesprochen, unter anderem auch München. Und deswegen wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen mit dir über München sprechen, weil das so, sag mal, das Gebiet ist, wo gerade am meisten passiert. Irgendwie, das hattest du, glaube ich, ganz am Anfang auch gesagt. Kannst du mal sagen, oder wenn ich es richtig erinnere, hast du mal tatsächlich Parteien rund um München herum auch mal beraten, eben nicht auf der Seite der Stadtwerke München, aber eben andere involvierte Organisationen. Kannst du mal sagen, warum München und wie läuft es in München denn eigentlich? Weil wir hören ja von sehr viel Bohrung dort, aber dass es eben sein kann, dass jetzt langfristig auch die gesamte oder ein großer Teil der lokalen Wärmeversorgung tatsächlich dann über Geothermie verlaufen wird. Also magst du uns mal ein bisschen mit nach München nehmen?
Genau, also München hat den Vorteil, wie gesagt, dass es auf dem schon zweimal genannten Molassebecken ist. Das heißt, das Molassebecken hört sich da ein bisschen spacey an, aber das ist einfach eine geologische Bezeichnung eines gewissen Zeitalters. Da geht es darum, bevor die Alpen sich aufgetürmt haben, hat sich an einem großen Meeresboden gebildet. Und diese Kalksteinschicht ist dann, nachdem die Alpen sich auf die europäische Platte draufgeschoben haben, immer weiter in den Untergrund transportiert worden oder runtergedrückt worden und kam dann sozusagen mit dem enthaltenen Wasser immer näher an die Magmaschichten. Das heißt, München hat den Vorteil, das ist dann quasi wie so eine gebogene Schicht, die, sag ich mal, so von der Donau, also Ingolstadt so ungefähr runtergeht über München, dann immer weiter in den Süden, dass dort das Wasser in diesem steinernen Schwamm, sag ich mal, zwischen 70 bis 100 Grad heiß ist. Und da ist es natürlich jetzt naheliegend, das Wasser hochzufördern. Aber auf der anderen Seite hat München die Herausforderung, dass nicht eben diese 100 mal 100 Meter Flächen überall frei stehen, sondern das ist natürlich engst besiedelt. Die Stadtwerke München haben deswegen zum Beispiel am ersten Projekt, wurde extra in so einem Messebereich gebaut, wo eben große Flächen neu besiedelt waren. Da ging das super. Dann jetzt das aktuelle Projekt ist in Sendling. Das ist ein alter Kraftwerksstandort tatsächlich, wo eben mitten in der Stadt ein Kraftwerk stand, ein fossilbetriebenes Kraftwerk, was dann eben teil zurückgebaut wurde und war dann eben genug Platz, um so eine Bohrung zu machen. Aber jetzt für die Zukunft, und zwar kommt aus so einer Bohrung schon ein guter zweistelliger Wert an Megawattleistung raus, aber wenn ich natürlich ganz München versorgen muss, dann reichen da nicht 8 Bohrungen oder 12, sondern da geht es wirklich ins Vielfache. Und dementsprechend werden alle Flächen analysiert. Wir haben jetzt eine Projektphase in einem Freibad, wo dann die Wiese umfunktioniert wird für eine gewisse Zeit, die Bohrung dann auf so einer Wiese gemacht wird und dann eben, wenn das Bohren fertig ist, die Wiese wieder hergestellt wird. Also es ist tatsächlich in den Metropolen wirklich schwierig, da die Flächen zu finden für die Bohrung. Es ist zwar, auch alles andere wäre schwierig, also ja, jetzt eine Müllverbrennungsanlage in den Stadtkern zu machen, da würde auch keiner hinkommen, oder die Wärmepumpenanlagen, jetzt wenn man sich Nordrhein-Westfalen anguckt, die versteckst du auch nicht mal eben so in irgendeinem Vorgarten. Das ist bei allen Technologien so, diese fossilen Energieträger hatten halt durch diese hohen Brennwert einfach eine geringe Flächennutzung. Und das bei der Umbau der Energieversorgung werden wir das eben auch, wenn wir diese Herausforderungen halt stemmen müssen.
Und glaubst du, dass jetzt diese Sachen, die man jetzt in München vielleicht so ein bisschen gelernt hat, dass man das auch übertragen kann? Oder ist es so, dass jetzt halt die Voraussetzungen dort besonders gut sind und eigentlich, sage ich mal, für Regionen, wo jetzt vielleicht nicht ganz so das Riesenpotenzial ist, man dann halt doch nochmal über andere Lösungsoptionen dann irgendwie nachdenken muss?
Naja, es ist letztlich ein bisschen die low-hanging fruits. Ja, also natürlich fängt man bei einer Technologieentwicklung damit an, in Regionen zu gehen, in denen es möglichst wenig technische Herausforderungen gibt und möglichst viel Effizienz da ist, damit man auch mal ein bisschen Cashflow ins System bringt und vielleicht auch dafür sorgen kann, dass ein paar positive Beispiele auch schon mal da sind, ein paar Pilotprojekte, so wie eben Unterhaching. Aber letztlich, wie gesagt, der Planet ist in Summe über 1000 Grad heiß. Das heißt, es ist unter jeder Stadt in Deutschland ist die Temperatur hoch. Vielleicht gibt es an verschiedenen Stellen zum Beispiel kein Wasser. Das heißt, ich muss irgendwie anders die Wärme hochbringen. Oder das Wasser ist sehr stark salzhaltig, wie im Oberrheingraben, wo teilweise 200 Gramm Salz in jedem Liter Wasser sind. Also das als Wasser zu bezeichnen, ist schon irgendwie geschmeichelt. Das ist eigentlich eine
Salzlauge.
Salzlauge, ja, nichts Angenehmes, zumal auch noch diverse andere Stoffe drin sind, die man ja zum Beispiel Lithium abbauen möchte. Ja, das ist auch nichts, was man zum Frühstück zu sich nimmt. Also es ist so, dass der Planet ist an sich halt sehr unterschiedlich an jeden Meter für Meter. Und dementsprechend unterschiedlich ist auch die Möglichkeit, an die Erdwärme zu kommen. Weil es geht hin bis zu diesen Versuchen, zum Beispiel in Sulze-Forêt. Das ist quasi ein Projekt, eines der ersten Projekte gewesen, ein europäisches Forschungsprojekt, wo quasi trockenes Gestein genutzt wurde, um Wärme abzubauen. Also sogenannte Hot Dry Rock. Dass man einfach selbst eben Flüssigkeit, Wasser unten in trockenes Gestein reindrückt, dann beobachtet, wo das so hinfließt mit solchen Seismophonen und dann an der Stelle, wo sich sammelt, quasi dann die zweite Bohrung hinbaut. Also es ist alles eine Entwicklung, die schon mehrere Generationen läuft, aber bis jetzt immer an der Kostensituation scheiterte. Zwar ist es immer zu viel Investition, solange eben Öl und Gas so günstig ist.
Ja, vielleicht nochmal zu diesem, du hast jetzt Kostensituationen auch angesprochen und du sagst, du kommst auch aus der wirtschaftlichen Richtung. Ihr beratet ja jetzt wahrscheinlich nicht nur in München, sondern auch eben in anderen Standorten. Wie oft kommt es denn vor, dass irgend so ein Projekt nicht wirtschaftlich ist oder dass man dann sagt, naja, dann ist doch eine andere Option noch die beste? Weil es ist ja schon grundsätzlich so, wenn die Voraussetzungen nicht ganz perfekt sind, es ist ja keine billige Technologie und wenn da noch was schief geht, dann ist es natürlich nicht ganz optimal. Also wie ist da so die Erfahrung?
Also die Rückfallebene, wenn so eine Tiefbohrung nicht an irgendeinen großen Wasser, an ein Wasserreservoir anschließt, ist, dass man eine geschlossene Sonde macht. Das heißt also, man nimmt diese, 4000 Meter tiefe Bohrung, die ist dann unten, rechnerisch 120 Grad heiß und macht nur in diesem System eine Sonde. Das heißt, man lässt kaltes Wasser runter und sammelt das dann quasi im Umlauf dann in der Mitte wieder ein. Das reicht vielleicht für, einen mittleren Industriebetrieb. Ja, das sind ein paar hundert kW thermisch, die man da rausholen kann. Aber letztlich ist das in dem Zielhorizont von einem Investor, der irgendwie 20 Millionen Euro Eigenkapital in der Hand hat, ist das ein erfolgloses Projekt. Für die Energiewirtschaft ist es halt irgendwie ein Energieträger, der da ist. Ja, das ist Grundlast, das ist immer gut. Aber es würde niemals zur Amortisation von dieser Tiefbohrung beitragen. Denn dafür brauche ich richtig große Energiemengen. Und bis jetzt ist es toi 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 also absolut überwiegend gut gegangen. Ich glaube, die Erfolgsquote ist über 90% jetzt in den verschiedenen Regionen, ob das Ziel auch da erreicht worden ist. Aber letztlich ist das alles nur die erste Entwicklungsstufe. Also wir werden halt, um möglichst viele neue Gebiete auch zu erarbeiten, immer mehr auch in, Forschung, Entwicklungsbohrungen reingehen müssen, die eben dann nicht so viel Energie bringen. Ja, aber das ist in der Natur des Lernens einfach logisch. Und das Problem ist, es ist nicht wie bei Photovoltaik, wo damals die Tüftler in ihrer Tiefgarage oder in ihrer Garage ein bisschen eine PV-Platte machen konnten oder ein Modul, sondern wir haben halt jedes Mal die Kosten eben von zweistelligen Millionenbetrag für jeden Try. Ja, und das ist halt der Punkt, wo die Entwicklung halt doch gehemmt ist, ja, logischerweise.
Und wie oft kommt es vor, dass so ein Projekt dann erst, oder beziehungsweise eine Probe oder eine Bohrung im Prinzip dann gar nicht gemacht wird, weil man sagt, das Projekt sieht jetzt eigentlich nicht aus, dass es wirtschaftlich sein könnte? Also gibt es den Fall auch?
Ja, also auf jeden Fall. Wir fangen ja bei den, also das ist ja die erste Stufe, ist ja immer die Machbarkeitsstudie und die Analyse der grundsätzlichen geologischen Voraussetzungen. Und da ist schon ein Großteil, also wirklich überwiegend, da gibt es jetzt keine Prozentanzahl drüber, weil das auch nicht in die Zeitung geschrieben wird. Aber ich kenne eigentlich nur Projekte, die umgesetzt wird, die in diesen drei Gebieten liegt. Also wo es sammelt sich im Augenblick bei diesem ungefähr so Drittel der Fläche, die überhaupt näher betrachtet wird. In dem ganzen Rest versucht man es mit anderen Energieträgern. Ja.
Kannst du nochmal sagen, welche das genau sind? Also das ist wahrscheinlich das süddeutsche Molassebecken, dann der Oberrheingraben.
Genau, und das norddeutsche Becken und die Rhein-Ruhr-Region, die ist auch noch, da gibt es auch noch entsprechende Untersuchungen und die ersten Ergebnisse zeigen da, dass es da in der Ecke auch geht. Also das sind so die Hauptbereiche. Es gibt auch, zum Beispiel im Ostdeutschen gibt es viel, da kommt relativ schnell der Granit. Das heißt, da gibt es eigentlich eine relativ, ja, relativ einförmige Region unterhalb der Füße, die also dann nach wenigen Metern schon dann einig bis zum Magma der eine Schicht kommt. Das ist im Augenblick halt nicht anerkannt oder wird nicht genutzt, weil wir da kein heißes Wasser haben. Es ist halt da trocken. Aber in den Technologien, die wir gerade schon angeteasert hatten, in diesem Hot Dry Rock oder auch mit diesen geschlossenen Bohrungen, da ist es natürlich auch dort möglich, Geothermie zu machen. Da liegt es dann tatsächlich dran und die Forschung läuft da. Da gibt es auch ein erstes Pilotprojekt und ein erstes Projekt, was in Produktion ist. Aber das ist im Augenblick noch Zukunftstechnologie, weil noch mehr Geld im Grunde bewegt werden muss und die Erfolgsaussichten noch schwieriger einzuschätzen sind, solange es noch nicht eine nachgewiesene Technologie ist.
Ja, aber insgesamt kannst du uns nochmal ein Assessment geben. Habt ihr immer mehr Projekte, die bei euch angefragt werden? Also hast du das Gefühl, dass es ein System ist, was sich gerade sehr stark im Entwickeln ist und da passiert viel? Oder hast du das Gefühl, es bleibt eher so das gleich und da passiert nicht so viel? Nur mal so ein Gefühl von dir als Experte da.
Ja, ich bin ja echt beeindruckt, dass es tatsächlich so gut durchstartet. Ja, ich meine, ich hatte es ja schon, oder wir haben es glaube ich noch nicht, aber ich mache das jetzt über 20 Jahre. Und seit über 20 Jahren wissen wir eigentlich um die unschlagbaren Vorteile der Technologie. Und erst in den letzten 2 Jahren ist wirklich die Nachfrage stabil durch die Decke gegangen. Wir haben auf allen politischen Ebenen grüne Lichter. Wir haben selbst auf EU-Ebene einen Ausschuss, der, da müsste man bei LinkedIn gucken, der ist letztens erst auseinandergegangen, wo wirklich nur noch 4, 5 Gegenstimmen waren, die irgendwelche Einzelbedenken hatten und mehrere hundert Abgeordnete für die Tiefengeothermie gestimmt haben. Auf deutscher Ebene ist die politischen Beschlüsse sind so, aber selbst die Opposition hat letztens einen Antrag gestellt, der also einstimmig angenommen worden ist und jetzt auch im Wirtschaftsministerium weiter bearbeitet wird. Also die Nutzung und die Projekte, die in Gang gesetzt werden, sind wirklich im Augenblick hervorragend. Ja, da sind wir sehr froh, dass die Entwicklung in die Richtung geht. Wie gesagt, es wird sicherlich nie so sein, dass alles immer klappt, ja, weil es einfach in der Natur der Sache ist bei jeder Technologieentwicklung. Aber eben je mehr Leute anfangen und je mehr Detailuntersuchungen stattfinden, desto mehr Erfolge werden natürlich auch dann zu verzeichnen sein.
Gehen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Thema von, du hast ja gesagt, dass es jetzt ein Explorationsprogramm gibt. Das ist ja so eine Maßnahme auf politischer Ebene. Aber was gibt's denn noch? Also wie sieht denn der aktuelle politische Kontext eigentlich der Tiefengeothermie aus? Kannst du uns da nochmal einen Überblick geben, wie das vielleicht in Deutschland auf jeden Fall ist, aber vielleicht sogar auch außerhalb von Deutschland, also auf europäischer Ebene?
Sehr gerne. Also wir haben ja in Deutschland die kommunale Wärmeplanung beschlossen. Also das ist natürlich mit dem Wärmeplanungsgesetz eine sehr stabile Grundlage, die auch immer die Potenziale der Tiefengeothermie untersuchen lässt, wo die Kommunen sich erstmal ein Bild machen, welche Wärmeabnahme haben sie, welche Wärmeangebote haben sie. Und da in dem Bereich wird die Tiefengeothermie immer mit beobachtet. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch bestehende Wärmenetze, also die eben transformiert werden müssen. Da wird entsprechend auch eine Transformation der Wärmenetze ist vorgeschrieben, auch im gleichen Gesetz, im Wärmeplanungsgesetz. Das heißt, die müssen bis 45 CO2-neutral sein. Und dann geht es darum, eben die besten Technologien für die jeweiligen Netze zu finden. Und da sind wir mit Fördermitteln auch ausgestattet. Das Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze fördert hier 40% der förderfähigen Investitionskosten bis zu einer gewissen Wirtschaftlichkeitslücke. Und da gibt es eigentlich bei allen Tiefengeothermie-Projekten zumindest auch diese Möglichkeit, diese 40% da zu vereinnahmen. Das ist eigentlich auch ganz erfreulich und aber auch erst seit September 22 in Kraft, das Förderprogramm und auch das Wärmeplanungsgesetz ja erst seit Anfang 24. Das heißt, selbst wenn wir einen sehr schnellen Projektplanungsbereich haben von vielleicht, sage ich mal, 2 Jahren Vorlauf, werden die Projekte dann erst 26, 27 tatsächlich mit Bohren anfangen. Das ist natürlich, wenn wir wissen, dass wir 30 schon die Hälfte, also 2030 die Hälfte aller Energie im Fernwärmenetz aus Erneuerbaren machen müssen, ist das natürlich dann ein Zeichen, dass wir wirklich jetzt alle auch oder alle, die es darstellen können, eben jetzt mit dieser Grundlagenarbeit anfangen, damit dann auch bis 30 wirklich auch nennenswert Geothermie dann auch im Netzen sind.
Und Wie sieht es auf europäischer Ebene aus?
Hört sich aus, also das busy Zeiten sind, die da auf euch zukommen. Aber ja, Frage von
auf mir. Jeden Fall, auf alle. Also ich meine, es sind auch teilweise Ressourcen, die jetzt nicht nur auf der, sag ich mal, Planungs- und Vorbereitungsebene, was wir so machen können, sind, sondern tatsächlich Bohranlagen, die da notwendig sind, auch Fachpersonal, was also auch ein Bottleneck sein kann, also eine Herausforderung ist, die auch eben die Ausbildung muss da anlaufen, dass da auch überall Fachleute da sind. Da spielt ihr ja hier auch eine gute Rolle mit eurem Podcast, da ein bisschen zu sensibilisieren, auch die neuen Generationen, denn da werden viele, viele Hände und Gehirne gebraucht, um das vernünftig auf die Straße zu bringen. Und wie gesagt, auf europäischer Ebene waren jetzt wirklich viele neue Beschlüsse, auch wie gesagt, zuletzt bei dem Energiekommissar. Wir haben jetzt europäische Fördermittel in Höhe von 96 Millionen Euro für deutsche Geothermie, für ein Geothermieprojekt bekommen. Also das ist auf europäischer Ebene, verfängt das Thema, ist da auch in der Wahrnehmung, und auch der Europäische Geothermieverband ist da wirklich sehr stark, hat auch jedes Jahr einen Bericht, den kann man sich auch runterladen, ist auch interessant, welche Länder denn welche Ressourcen haben, in welchen Ländern welche Entwicklung möglich ist, wer geht auf Strom, wer geht auf Wärme. Das ist also wirklich eine ganz gute Möglichkeit, sich da auch nochmal über den europäischen Rahmen da zu erkundigen.
Dann lass uns vielleicht, ich glaube, zwei Themen haben wir noch, oder Markus? Ich würde gerne noch einmal über Wärmepumpe sprechen und dann noch mal so ein bisschen, was du dir wünschen würdest. Also wir haben ja den Titel Alternative zur Wärmepumpe, Fragezeichen. Kannst du es nochmal mitnehmen? Wann würde man denn jetzt versuchen, Geothermie zu nutzen? Wann würde man versuchen, Wärmepumpe zu nutzen? Und sind die vielleicht auch kompatibel? Wenn ja, wo?
Ja, ich erzähle da mal ganz gerne eine kurze Geschichte von der vorherigen Regierung, die ja auch schon gemerkt hat, dass es eine Energiewende geben muss. Und da hat sie das Mittel der Kraft-Wärme-Kopplung genutzt. Und die haben das Förderschema der Kraft-Wärme-Kopplung, da geht es also quasi um die Integration von erneuerbaren Energien in bestehende fossile Blockheizkraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, haben die eine innovative KWK, hieß das, ins Leben gerufen. Und das wurde dann noch beschlossen und gilt auch bis heute. Da ist die innovative Möglichkeit, ist Umweltwärme aus Klärgruben oder Abwasser aus Abwasserreinigungsanlagen zu nutzen für eine Wärmepumpe. Und dieses Wasser, was aus diesen Kläranlagen rauskommt, hat ungefähr 15 Grad. Und jetzt ist quasi, dies wird genommen mit der Wärmepumpe, auftemperiert und eingespeist. Und der KWK-Betreiber kriegt dann mehr Geld für seinen Strom, ja. Runde Sache, macht auch wirtschaftlich echt extrem Sinn, kann ich nur jedem ans Herz legen, der in dem Bereich irgendwo eine Kläranlage in der Nähe hat, in der Nähe eines Fernwärmenetzes, ganz großartig, aber nichtsdestotrotz hat das Wasser nur 15 Grad. Ja, ich meine, wir haben auch andere Anwendungen mit dem Wasser aus den Flüssen, das hat vielleicht im Winter dann vielleicht nur 4 Grad, aber 15 Grad ist auch nicht so die Macht, wenn man mitteltiefe Geothermie hat, weil die mitteltiefe Geothermie, die fängt vielleicht so bei 35, 40 Grad an. Das heißt, im Vergleich zu so einem Abwasser aus einer Kläranlage ist es natürlich viel effizienter, die Wärmepumpe an so eine Wärmequelle ranzubauen. Und ich glaube, deswegen ergänzt sich die Geothermie, die mitteltiefe, tiefe Geothermie und Wärmepumpen da ganz extrem. Ja, dass ich quasi wirklich nicht mehr nur nach 90 Grad heißem Wasser suche, sondern mir reicht auch, wenn das 40 Grad hat. Alles über 15 Grad, sage ich mal, ist schon besser, als wenn ich nur eine Kläranlage hätte. Das heißt, hier wird der Anwendungsspektrum auch der Wärmepumpen viel besser. Und ich meine, ihr habt ja schon über Wärmepumpen und diesen COP gesprochen. Ich habe durch meinen Job mehr auch mit diesen technischen Sachen zu tun, aber logischerweise. Aber je wärmer das Wasser ist, desto effizienter ist die Wärmepumpe, desto weniger Strom braucht sie. Und wir brauchen Systeme in der Zukunft, die nicht an jeder Ecke einen unfassbaren Strombedarf haben. Und ich glaube, deswegen versuchen wir auch da eine Kombination zu machen. Einmal mitteltiefe Geothermie, 30, 40, 50 Grad. Und dann sehr effiziente Wärmepumpen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und schon haben wir wirklich einen Bruchteil von dem Strom, den man eben braucht, wenn man eine Flusswasserwärmepumpe nimmt.
Genau, COP, ganz kurz Abkürzung, steht für Coefficient of Performance, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Genau. Und ich kann mich erinnern, ich habe meine erste Studie für meine Promotion 2014 oder sowas gemacht und da kam gerade so auf, okay, Wärmepumpen, Industriewärmepumpen, die kann man jetzt so langsam kaufen. Ich habe letztens nochmal ein Gespräch gehabt, dass der Markt sich zwar entwickelt und die immer besser werden, aber dass sie auch noch nicht so ganz in ganz, ganz großen Mengen so, dass man die nicht so kaufen kann. Ist das auch deine Analyse oder ist der Markt schon weiter, als ich jetzt mitbekommen habe?
Naja, wir sind ja im Industriemaßstab, gell? Also bei uns geht es ja um zweistellige MW-Zahlen. Das wird schon angeboten, ja.
Auch ganz gut.
Also okay. Nach unserer Schätzung auch. Und das ist auch nicht die zeitkritische Komponente jetzt bei den Projekten, wo wir mit zu tun haben. Da geht es im Augenblick erstmal ums Bohren und bis das dann alles ausgelöst wird, da muss man erstmal wissen, dass die Bohrung klappt. Und deswegen ist da jetzt das bei uns zumindest in der tiefen Geothermie, in der mitteltiefen Geothermie noch nicht der Bottleneck.
Okay, dann kommen wir jetzt so ganz langsam zum Ende der Folge. Wir wollen natürlich jetzt nicht gehen, ohne dich nochmal so ein bisschen zu fragen, so ein bisschen wünsch dir was zu spielen. Also aus deiner Sicht, was fehlt denn, beziehungsweise was bräuchte man denn eigentlich noch, um mehr Geothermie einzusetzen, also Tiefengeothermie, oder um das Ganze noch stärker zu nutzen oder dass es eben auch sinnvoller genutzt werden kann?
Ja, also aus dem täglichen Beraten von den Gremien, wir haben ja Aufsichtsräte vor uns und Gesellschafterversammlungen, ist tatsächlich festzustellen, dass diese Unklarheit, wie viel Wasser da kommt, das ist eigentlich so die Schwierigkeit. Und die Personen, die die Entscheidungen treffen müssen, haben sozusagen das Risiko, dass da nicht genug Wasser kommt, das sogenannte Fündigkeitsrisiko. Und natürlich ist es schön, die Erde schreibt keine Rechnung, ja, und wir haben dann für immer Energie. Aber ob es tatsächlich so viel Wasser gibt und so viel Energie rauskommt, das ist erstmal unklar. Und da wäre eine Absicherung dieses Risikos, wäre eigentlich das, was ich mir da wünsche. Das haben wir in der Vergangenheit schon mal mit erarbeitet, mit dem Projekt Unterhaching. Das war damals 2006, 2007 schon mal am Markt. Hat dann tatsächlich auch Fuß gefasst in der Privatwirtschaft. Da gab es privatwirtschaftliche Versicherungen, die allerdings in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Und dementsprechend müsste da eigentlich ein Programm, möglichst ein entsprechendes staatliches Programm initiiert werden, was den Investoren da einen Großteil dieser Risiken abnimmt, weil wir sind als kleine, mittlere Stadtwerke nicht in der Lage, solche großen Summen voll ins Risiko zu stellen. Dafür, es passt nicht zu den mittleren, kleinen Stadtwerken und ihren Bilanzsummen und ihren Gewinnen, die sie ausschütten können, und dem, was eine Investition bedeutet für so ein Einzelprojekt. Man darf ja nicht vergessen, dass sie damit 15, 20 Versuche machen können, sondern das ist ein Projekt. Und da ist einfach ein Missverhältnis der Volumen, was die können und auch gerne riskieren. Das sind wirklich total innovative Stadtwerke auch am Markt. Aber die Volumen sind einfach überfordern quasi die Bilanz, also die wirtschaftliche Bilanz oder Leistungsfähigkeit. Und wenn wir da was finden, das würde mich sehr glücklich machen. Und da sind wir ja auch stark dran. Die Bundesregierung hat das auch die jetzige Bundesregierung in ihr Koalitionspapier geschrieben, dass sie das vorantreiben wollen. Und da habe ich große Hoffnung, dass das auch umgesetzt wird.
Weil du wirklich das Gefühl hast, dass das auch Projekte verhindert. Dadurch, dass es einfach mit zu hohem Risiko verbunden ist.
Ja, also es ist eine Risikowahrnehmung tatsächlich. Es ist ähnlich wie vorhin mit der Akzeptanz. Aber wenn mir halt keiner garantieren kann, ja, bei Wind und Solar, da gibt es halt tausende von Listen, da gibt es Gutachten, da kann man das Risiko auf 2% vielleicht eingrenzen. Und das haben wir hier halt nicht. Gell? Das kann ich natürlich auch nicht, wenn ich über die Straße laufe oder irgendwas anderes, aber ja, die Menschen haben natürlich das Gefühl, an der Stelle hat noch nie jemand gebohrt. Ich weiß nicht, ist da vielleicht irgendwas anders oder ist es dann nachher teurer? Oder wir hatten es am Anfang von seismischen Ereignissen, die ja de facto noch nie zu einem Projektabbruch oder was geführt haben, sondern die Anlagen werden dann gemonitort und passen sich an, damit sowas nie wieder vorkommt. Aber letztlich muss man natürlich mit sowas umgehen, ja, und man muss lernen und Schritte machen und diesen Prozess einfach auch mit begleiten. Und da bin ich halt, wenn wir das alles sozusagen zusammenfassen, dann kristallisiert sich's raus, dass letztlich die Entscheidung ist, ja, aber Gott, da können wir ja 10 Jahre nichts anderes machen. Ja, und diese Angst müssen wir den leitenden Personen nehmen.
Naja, ist ja auch verständlich. Stellen Sie sich mal vor, man arbeitet in einem kleinen oder mittleren Stadtwerk und das sind eben Funds aus Steuerzahlerkasse, und du dann im Zweifel, wenn es nicht funktioniert, dann ist das der Typ, der hier die 10, 20 Millionen in aus dem Fenster rausgeworfen hat, und da kam nichts. Also kann man irgendwie auch nachvollziehen, ne? Ja, war ich bei dir.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende. Vielen lieben Dank, Benjamin, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns über dieses ganze Thema Tiefengeothermie zu sprechen. Und wenn ihr Interesse daran habt, ich glaube, dass ihr wahrscheinlich jetzt auch relativ stark aktuell am Wachsen seid, oder? Also falls Leute jetzt denken, Tiefengeothermie bei Rödel und Partner wäre bestimmt eine coole Sache.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade kommunale Wärmeplanung, Wärmetransformation, wir suchen da wirklich, ich würde fast sagen, händeringend nach Talenten, die sich zu uns gesellen. Wir haben also sowohl wirtschaftlich, also BWL, VWL, aber auch Wirtschaftsingenieure. Wir haben auch einige Vollblut-Ingenieurinnen und Ingenieure hier im Team. und sind also da auch über die verschiedenen Standorte da immer auf der Suche. Also man kann wirklich von der Projektarbeit bis hin zu der Gremienarbeit hier relativ viele, ja, viele Aspekte mitnehmen bei so einem Transformationsprojekt, Prozess. Und da freuen wir uns natürlich, wenn sich jemand berufen fühlt, bei uns sich zu bewerben. Würde uns sehr freuen.
Super, genau, man findet dich auf LinkedIn und vielleicht kannst du uns auch nochmal kurz einen Link zusenden, kommen wir in die Shownotes. Also ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, die Rödelpartner kennenzulernen, dann guckt einmal in die Shownotes, da müsste dann ein Link zu finden sein. Danke dir, lieber Benjamin, dass du heute dabei warst. Mach's gut und viel Erfolg mit deiner weiteren wichtigen Arbeit. Bye, bye. Ciao, ciao.
Danke euch auch.
Recap. Julius, was hast du gelernt in der Folge? Was hast du mitgenommen?
Ah, erstmal fand ich es cool, dass wir nochmal ein bisschen Geothermie gemacht haben und dass wir nochmal wirklich tief reingegangen sind in die tiefen Geothermie.
In die tiefen Geothermie, tief reingegangen.
Der Witz war non-intended. Genau. Der größte Merker war, den ich so mitgenommen habe, war, dass Benjamin gesagt hat, dass wir bis 2030 50% der netzgebundenen Wärmeversorgung, also Fernwärmenetze, dass die bis 2030 zu 50% aus Erneuerbaren versorgt werden müssen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Erst recht aus dem Gedanken heraus, dass wir jetzt auch von Benjamin gelernt haben, dass solche tiefen Geothermie-Projekte eben auch ein paar Jahre dauern können. Er hat gesagt, teilweise 2 bis 3 Jahre, glaube ich, Planung, dann Bohrung, dann Erkundung, dann muss man ja vielleicht noch ein paar Anschlussnetze bauen von der Bohrung dann in das Netz, wenn es existiert. Also wir sind da jetzt 24 und er hat gesagt, naja, jetzt geht da gerade relativ viel, wird da entwickelt, 2, 3 Jahre dauert das aber. Dann ist 2030 schon sehr um die Ecke. Und da dachte ich, Halleluja, das ist gar nicht so, das ist schon eine Herausforderung. Und es gibt ja eben auch nicht nur 10 Netze in Deutschland, sondern so 3800 Netze. Also ich glaube, dass das gut ist, dass es da jetzt vom Gesetzgeber ein bisschen Unterstützung gibt, hat er ja auch angesprochen. Die Frage ist eben, ob das reicht. Und da sind wir, glaube ich, bei so einem Thema, was wir fast überall in der Energiewende sehen, dass wir eben große Ziele haben, auch Dekarbonisierung vollständig bis 2045, dass manchmal aber die Realitäten da noch ein bisschen realer werden müssen, wenn man das vielleicht sagen muss. Also dass wir einfach viel, viel Geld für brauchen und dass wir da einfach noch mehr Finanzierung tatsächlich vom Bund wahrscheinlich brauchen, wenn wir da auf diese Geschwindigkeitstrajektorie kommen wollen. Was hast du mitgenommen?
Ja, also das auf jeden Fall auch. Da ist viel zu tun. Vielleicht das noch kurz als Ergänzung. Also es ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass die Wärmenetzbetreiber bis 2030 30% Erneuerbare haben müssen. Also das ist die Vorschrift und genau 50% ist das Ziel über Summe, über alle. Also das wird auch nochmal sehr ambitioniert. Aber ich kann dir da im Prinzip nur zustimmen und ich habe dann auch gedacht, dass es ja schon so ist, also für die kleineren Stadtwerke oder Energieversorgungsunternehmen.
Von denen hat Benjamin ja auch immer wieder gesprochen, ne? Also ja, das ist ein hohes Risiko, da auch Bohrungen durchzuführen und so.
Ja, also wenn du da vielleicht einen Jahresumsatz eher so im, keine Ahnung, im neunstelligen Bereich hast, dann kannst du keine achtstellige Geothermieanlage im Prinzip oder beziehungsweise halt das Projekt in Angriff nehmen, was eventuell dann einfach, ja, wie er gesagt hat, halt nicht fündig ist, kein Revenue hat, dann kann man da zwar irgendwie noch so eine Closed-Loop-Geschichte reinhängen, genau, so eine Sonde, aber das ist dann halt lang nicht das, was das da eigentlich da wieder gegenfinanziert. Also ich glaube, da ist schon ein großes Problem. Und was ich halt auch schon sehe, ist die Chance in der Kombination, so mitteltiefe Geothermie mit Wärmepumpen, also dass man sagen kann, man geht eben in diese Kombination. Aber ich glaube, man muss schon immer gut hinschauen, was dann für die jeweiligen Fälle auch die beste Versorgungsoption ist. Also weil...
Genau, nicht Geothermie überall
jetzt. Ja, ne? Und er hat es ja auch gesagt, 2/3 ist irgendwie noch nicht mal richtig erkundet in Deutschland. Das heißt, bei 2/3 der Fläche weiß man im Prinzip fast nichts über den Untergrund oder weiß nicht, ob da richtig viel Potenzial ist oder nicht. Und das ist dann natürlich schon auch immer ein Risiko. Und deswegen ist auch gut, dass jetzt Explorationskampagne gibt, die das Ganze ja die Karte so ein bisschen farbiger malen soll und dann eben in den jeweiligen Gebieten so ein bisschen untersuchen, was da für Potenziale darunter stecken. Und das kann man da vielleicht nochmal ein paar Projekte umsetzen. Aber ja, genau, also ich glaube, grundsätzlich ist viel Potenzial auf jeden Fall da, viele Chancen, aber man muss immer aufpassen, ob dann für die jeweilige Option dann das eben am besten ist. Und wie ich es ja auch schon gesagt habe, gerade mit der Bevölkerung ist eben auch ein kritisches Thema oder ein Thema, was die Akzeptanz ist da einfach nicht so groß bei diesen Anlagen. Ich habe es jetzt in der Folge auch schon zweimal gesagt, hier in der Umgebung, in der Region einfach mitbekommen, auch immer mal wieder in der Zeitung gelesen, dass da wieder Veranstaltungen im Prinzip eben dagegen sind und da muss man eben viel Aufklärungsarbeit leisten, so wie er es ja im Prinzip auch gesagt hat.
Ja, und haben wir eben bei vielen Initiativen und ja genau. Muss man eben gucken,
genau,
wie man umgeht. Und trotzdem gibt es wahrscheinlich viele Orte, an denen es finanziell einfach sehr sinnvoll ist. Kriegen wir schnell.
Ja. Soweit auf jeden Fall zum Thema Tiefengeothermie. Wenn ihr jetzt denkt, boah, das war eine coole Folge, dann freuen wir uns natürlich, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei dem Podcast-Player eurer Wahl. Das hilft einfach uns und hilft dem ganzen Thema, um noch mehr Sichtbarkeit zu generieren.
Und gerne ein Follow auf Spotify, weil, falls ihr es gesehen habt, auf Spotify kann man jetzt sehen, wie viele Follower tatsächlich ein Podcast hat. Und wir freuen uns, wenn es noch ein paar mehr werden. Wir sind jetzt so, wo sind wir? So knapp 8.000, ne?
Ich glaube so 8.500 oder sowas.
8.500 sogar, ja. Anyway, geht nicht um die Zahlen, aber je mehr Follower es für einen Podcast gibt, desto mehr Sichtbarkeit kriegt er und wird eben angezeigt von Spotify. Und das heißt, dass der Educational Value dann eben vielleicht ein bisschen weiter reißt. Und darum machen wir das ja alles hier. Supi!
Gut.
Das war's von uns. Schön, dass ihr reingehört habt.
In 2 Wochen.
Genau. Macht's
gut.
Bye, bye. Kriegen wir. Tschüss, ihr Lieben. Bye.